Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Marco Witting.
Flo Weismann von der TT Außenpolitik ist bei mir. Herzlich willkommen im Studio.
Guten Tag.
Flo, wir wollen über Kamala Harris und ihre Nominierung am Demokratenparteitag sprechen. Die Rede ist ein paar Stunden her. Was sind deine ersten Eindrücke?
Zu den ersten Eindrücken gehört einmal große Begeisterung bei den Demokraten. Das hätte sich so niemand erwartet, noch vor ein paar Wochen. Ich glaube, die Begeisterung hat vor allem mit der Person zu tun. Kamala Harris inspiriert mehr. Sie ist jünger, sie ist die zweite Frau nach Hillary Clinton, die Präsidentin werden könnte oder die zumindest als Präsidentschaftskandidatin ist. Und all das inspiriert und begeistert. Und die Demokraten glauben jetzt wieder, dass sie vielleicht doch noch gewinnen können nach schlechten Umfragen in den vergangenen paar Monaten. Inhaltlich hat sie das Rad nicht neu erfunden, muss man sagen.
Wie würdest du die erste große Rede, sage ich jetzt mal, an die Nation beim Nominierungsparteitag einordnen? War das eher die Safe-Variante?
Ich würde schon sagen, also sie hat den Demokraten alles geliefert, was diese hören wollten. Und das wirkt so ein bisschen auch als Bestätigung, dass dieser Wechsel richtig war, dass man ihr vertrauen kann, dass sie jetzt nicht irgendetwas Neues bringt, was man sich erst anschauen muss. Es ist eine solide Rede für ein liberales Publikum gewesen und für Menschen, die prinzipiell bereit sind, die Demokraten zu wählen.
Nach dem Attentat auf Donald Trump hat es geheißen, die Wahl ist mehr oder weniger vorbei. Dann kam der überraschende Rückzug von Joe Biden. Jetzt hat man den Eindruck, Kamala Harris hat eigentlich schon gewonnen. Ich glaube, wir müssen das ein wenig einordnen. Das wird ein sehr knappes, sehr spannendes, sehr enges Rennen.
Definitiv. Also das ist das, was alle amerikanischen Insider und Experten erwarten. Es war immer knapp und es bleibt knapp. Die Verschiebungen sind marginal. Das hat auch damit zu tun, dass das Land sehr polarisiert ist. Es gibt einfach, sagen wir, der Großteil der Wähler würde nie für einen Demokraten oder eine Demokratin stimmen in dem Fall, beziehungsweise würde nie für einen Republikaner stimmen. Es geht um ein paar Prozent in der Mitte und da gibt es keine großen Verschiebungen. Und deswegen darf man sich jetzt auch nicht erwarten, dass das Pendel radikal von der einen Seite zur anderen Seite ausschlägt.
Die Mitte ist ein gutes Stichwort. Es gibt im Mittleren Westen viele Bundesstaaten, die die Demokraten, du hast es bei uns geschrieben, sozusagen überflogen sind mit dem Vizepräsidentschaftskandidaten. Schaut das jetzt ein wenig anders aus? Kann da was für die Demokraten gehen?
Die Demokraten hoffen das jedenfalls. Und wenn man sich so die amerikanischen Experten anhört, dann könnte das funktionieren. Aber nicht im Sinn einer großen Neuorganisation der Wählerschaft, sondern in dem Sinn, dass in diesen entscheidenden Bundesstaaten ein paar Prozent der Wähler vielleicht umdenken. Das wäre schon genug eigentlich für den Wahlsieg für die Demokraten. Oder umgekehrt, wenn die nicht umdenken, für die Republikaner.
Die Nominierung von Kamala Harris war auch der Abschied von Joe Biden, muss man sagen, von der ganz großen Bühne. Er hat noch einmal gesprochen am Parteitag. Wie muss man seine Rolle jetzt einschätzen? Wird er im Wahlkampf eine größere Rolle spielen oder zieht man ihn da eher zurück?
Ich nehme an, dass er eher sich zurückhalten wird. Er ist nicht besonders populär. Er wird jetzt geschätzt wieder bei den Demokraten dafür, dass er die Zügel an Kamala Harris übergeben hat. Er hat eine sehr gute Bilanz vorzuweisen, die wird er verteidigen. Ansonsten, glaube ich, wird er sich eher zurückhalten. Es werden vielleicht die Obamas, die Clintons im Wahlkampf noch auftreten. Die sind wesentlich populärer. Die werden vielleicht Kamala Harris unterstützen. Aber es ist immer auch eine schwierige Gratwanderung, weil Kamala Harris ist einerseits die Erbin sozusagen, die Erbin der Biden-Regierung, deren Teil sie war. Sie war ja seine Vizepräsidentin und Vizekandidatin. Sie ist die Erbin der Obama-Bewegung. Obama war der erste schwarze Präsident und jetzt sie auch wieder als schwarze Kandidatin, die auch wieder auf Zukunft und auf Hoffnung, auf Wandel setzt. Sie ist die Erbin von Hillary Clinton, die erste Präsidentschaftskandidatin war. Also sie steht in einer Tradition. Zugleich muss sie sich aber neu definieren, nicht als Spin-off von irgendjemand anderem. Und je stärker da die alten Parteigranten dann im Rampenlicht stehen, desto mehr schadet ihr das eigentlich.
Wie geht's jetzt weiter? Es sind noch knapp 2,5 Monate bis zur Wahl. Das ist ein langer Zeitraum für Wahlkämpfe. Andererseits auch, um sehr viele Amerikanerinnen und Amerikaner zu begeistern oder zur Wahl zu motivieren, auch gar ein recht kurzer Zeitraum. Was sind die nächsten, sagen wir mal, großen Schritte auch für beide Kandidaten?
Ja, also nach den großen Shows mit den Parteitagen kommen jetzt die Mühen der Ebene, wenn man so will. Kamala Harris ist jetzt sehr populär, sie bestimmt die Schlagzeilen, aber man darf sich nicht erwarten, dass das ewig so bleibt. Das wird wieder abebben. Dann wird man genauer hinschauen, wer ist sie eigentlich? Die Republikaner werden sich bemühen, irgendeinen Dreck zu finden und sie damit zu bewerfen in ihrer Vergangenheit. Oder wenn nichts da ist, wird man vielleicht was erfinden. Auch das ist schon vorgekommen. Also es könnte durchaus auch hässlich werden noch, oder wird wahrscheinlich sogar hässlich werden. Dazu kommt, dass Kamala Harris sich auch inhaltlich noch positionieren muss. Da hat sie bisher nicht viel gesagt. Sie hat jetzt in der Rede in der Nacht zum ersten Mal überhaupt außenpolitische Positionen definiert. Es gibt erste Ansätze in der Wirtschaftspolitik. Da wird man genauer hinschauen. Und je konkreter sie wird, desto mehr Menschen werden dann auch wieder sagen, na, vielleicht doch nicht. Das heißt, es wird sich ausdifferenzieren. Es kommen dann noch zwei TV-Debatten zwischen Harris und Trump. Die werden sicher mit großer Spannung verfolgt. Eine TV-Debatte noch der Vizekandidaten. Und dann muss man schauen, was noch passiert. Das in den amerikanischen Wahlkämpfen passiert oft in den letzten Wochen noch sehr viel.
Du hast angesprochen, für uns ist natürlich in Europa die Außenpolitik der USA sehr wichtig. Darf man sich da einer Illusion hingeben, dass Kamala Harris eine drastisch andere Linie fahren wird, als es Joe Biden gemacht hat oder als es Donald Trump machen würde?
Sie hat in ihrer Rede jedenfalls einen scharfen Kontrast zu Trump gezeichnet. Also es ist davon auszugehen, zumindest hat sie das auch so gesagt und es wäre sehr plausibel, dass sie eher die Biden-Linie fortsetzt. Das heißt, dass die Vereinigten Staaten unter ihr auf internationale Kooperation setzen würden mit den traditionellen Alliierten vor allem, also den liberalen Demokratien und allen, die sonst noch mitmachen wollen oder die benötigt werden. Aber eine eher auf Multilateralismus basierende Außenpolitik als diese eigenmächtige Außenpolitik unter Donald Trump. Eine verlässlichere Außenpolitik zumindest. Das hat sie gesagt und ich gehe davon aus, dass sie auch sozusagen in der Biden-Tradition dabei bleiben würde.
Joe Biden hat sich sehr schwer getan, eine Linie zu finden im Gaza-Konflikt. Einerseits die Rolle von Israel, die traditionell von den USA unterstützt werden. Andererseits viele palästinensische Anhänger in den USA. Glaubst du, dass es im Wahlkampf von Kamala Harris eine klare Ansage geben wird, wie man den Gaza-Konflikt lösen sollte?
Ich glaube, sie tut sich da sehr schwer. Und sie wird ihr Möglichstes tun, das Thema zu umschiffen, weil sie damit nichts gewinnen kann. Das Thema ist beim Demokratenparteitag angesprochen worden, auch am Rande, nicht nur von den Demonstranten. Und sie hat es auch in ihrer Rede jetzt in der Nacht angesprochen und versucht, einen Mittelweg zu fahren. Also sie hat auf der einen Seite gesagt, dass die Vereinigten Staaten unter ihr auch weiterhin Israel unterstützen und würden und für die Sicherheit Israels sorgen würden. Sie hat aber zugleich explizit auch herausgestellt das Recht der Palästinenser auf Self-Determination, also auf Selbstbestimmung, und hat also dieses Leiden im Gazastreifen auch angeklagt. Das heißt, sie versucht sozusagen einen Mittelweg. Den hat auch Biden schon versucht, das hat nicht funktioniert. Ihr Vorteil ist vielleicht, dass sie nicht als Entscheidungsträgerin in dem Fall wahrgenommen wird, dass sich der Protest des pro-palästinensischen Camps nicht so sehr gegen sie richtet. Aber sie kann da nicht viel gewinnen.
Lieber Flo, der US-Wahlkampf wird uns noch bis Anfang November begleiten. Du wirst uns da sicher noch einmal Rede und Antwort stehen. Vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Danke für die Einladung.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.